Ich zitiere aus dem Roman Der Geruch von Ruß und Rosen von Julia Rabinowitsch. Da schreibt die jugendliche Madina, die mit ihrer Familie aus dem Kriegsgebiet ihrer Heimat nach Deutschland fliehen musste, in ihr Tagebuch, Zitat: Wir sind alle noch immer so, wachsam bis in den tiefsten Schlaf hinein, immer auf dem Sprung, immer bereit zu fliehen. Sowas lässt sich nicht lösen, auch nach 3 Jahren nicht. Der Krieg rinnt durch unsere Venen, steckt uns in den Knochen, den Sehnen, lauert hinter den geschlossenen Augenlidern. Wir haben ihn verlassen, aber er uns nicht. Er ist ein ungebetener Gast, mit dem man bestenfalls lernt, sich zu arrangieren, damit er nicht zu heftig in den Alltag einzubrechen versucht. Zitat Ende. Die Autorin Julia Rabinowitsch ist bei uns. Guten Tag.
Grüß Gott, hallo.
Madina und ihre Familie haben den Krieg erlebt. Was heißt das für das Mädchen und wie kann sie mit ihren traumatischen Erfahrungen überhaupt weiterleben?
Naja, es ist so, dass mehr oder minder flächendeckend jeder und jede Person, die in einem Kriegsgebiet feststeckt, zwangsläufig Gewalterfahrung macht, entweder selbst oder passiv als Zusehende. Das muss man natürlich erst einmal verarbeiten können, um das Ganze ein wenig hinter sich lassen zu können. Die Erschütterung, diese Gewissheit, dass alles geregelt ist und dass alles fair ist, dass es gerecht ist, dass es gewisse gesellschaftliche Regeln gibt, die aufrechterhalten sind, die man einhält, auch wenn man sie vielleicht nicht gerne einhält. Also das, was ein normales, durchschnittliches gesellschaftliches Zusammenleben bedeutet, das bricht natürlich während einem Krieg komplett zusammen. Menschen werden vogelfrei, Menschen werden verfolgt, Menschen werden einfach nur, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen sind, ermordet, verstümmelt, vergewaltigt. Das ist alles möglich. Das erlebt zu haben, bedeutet natürlich eine Erschütterung der Annahme, dass man in einer Gesellschaft lebt, die so etwas nicht tun würde. Also es bricht das Eis, auf dem man glaubt zu stehen, das Eis der Zivilisation, von dem man annimmt, es sei Meter dick. Und man stellt fest, nicht nur ist es total dünn, sondern es ist auch sehr leichtbrüchig, bis bricht schon.
Sie stellen Madina da andere Personen an die Seite, die ihr helfen, weiterzuleben. Da ist die Therapeutin, die wichtig für ist, und ihre Freundin auch.
Die beiden stehen natürlich als Gegengewicht an die Erinnerungen, an das, was sie erlitten hat, an die Ängste. Sie sind Botschafterinnen einer anderen Gesellschaft und einer anderen Welt. Wobei ich jetzt mit Gesellschaft nicht meine unbedingt westliche oder nicht westliche Gesellschaft, sondern das ist ein Zusammenleben, ein im Gegenwart sein, das nicht bedrohlich ist. Dazu noch von 2 Personen, die sich vielleicht hineinfühlen können in das, was Madina erlebt hat, aber die das nicht selbst erlebt haben. Das heißt, ihre Verankerung in dem Hier und Jetzt, in dem man glaubt, sicher zu sein, ist natürlich eine völlig andere. Und das ist sehr wichtig für sie, weil sie ja dadurch immer wieder auch Momente, die unbeschwert sind, erleben kann. Vor allem Laura, weil die ja wirklich eine gleichaltrige, eine lustige, eine sehr frei erzogene junge Frau ist, die auch, muss ich gestehen, zu allerlei Blödsinn aufgelegt ist. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sehr vernünftig wäre. Aber gerade in ihrer Unvernunft ist sie ein ganz tolles Gegenpart zu Madina. Also sie ergänzen sich auch gut.
Madina steht ja zwischen den Welten, ihrer alten, vom Krieg zerstörten Heimat, auch insofern zwischen den Welten, dass sie auf dem Weg ist, erwachsen zu werden. Und sie steht auch zwischen den Kulturen. Sie steht eigentlich nur zwischen den Stühlen und muss sich eigentlich fremd fühlen.
Ja und nein, denn gleichzeitig kennt sie mehrere Welten und mehrere Sprachen. Also es ist nicht nur ein Dazwischen, das schlecht ist, es ist auch ein Dazwischen, das sie auf eine Art reicher macht. Vielleicht ihrer Zeit voraus in einem Sinn, wie fast zu früh erwachsen geworden durch den Krieg, durch die Verantwortung, aber gleichzeitig auch sehr viel beobachtend, sehr viel verstehend, was man vielleicht in dem Alter so nicht verstanden hätte. Aber natürlich ist da auch die große Sehnsucht danach, anzukommen und nicht mehr dazwischen zu sein. Was sie ja, finde ich, in diesem letzten Buch mit viel Schmerz und mit großen Opfern aber doch vollzieht.
Der Geruch von Ruß und Rosen, das muss man wissen, ist das dritte Buch in der Reihe über Madina. Sie schreibt Tagebuch. Das erste Buch heißt Dazwischen ich, dann Dazwischen wir und jetzt Der Geruch von Ruß und Rosen. In diesem Buch ist der Krieg soeben zu Ende. Der Vater von Madina ist immer noch dort in der alten zerstörten Heimat und Madina bricht nun auf, um ihn zu suchen. Wie erlebt sie nun ihre Heimat, in der sie immerhin ihre Kindheit verbracht hat?
Das ist natürlich ein einerseits sehr grauenhafter Moment, diese Rückkehr und feststellen müssen, dass nichts mehr so ist wie das, was man sich erhofft hat. Ein Krieg zerstört nachhaltig auch Ortschaften, auch zwischenmenschliche Beziehungen. Sie muss natürlich feststellen, dass die Menschen sich durch den Krieg total verändert haben. Sie sieht eine Jugendbekannte wieder, die sich recht eigenartig ihr gegenüber benimmt. Sie muss nach den Spuren des Vaters sehr mühselig suchen, weil ihr keiner sagen will, wo er ist. Es ist da irgendetwas um ihn herum, das ein Geheimnis ist, das sie aber noch nicht begreifen kann, warum, wieso. Sie stellt auch fest, dass jede Handlung, die man in einem Krieg setzt, auch um sich selbst in Sicherheit zu bringen, im Endeffekt auch eine Kaskade an Folgetaten verursachen kann, die für andere ganz gefährlich ausgehen können. Also sie verliert auch auf eine Art ihre Unschuld im Blick darauf, der Vater sei vollkommen fehlerlos gewesen. Der Vater, den sie ja sehr liebt und den sie sucht.
Sie erlebt den Vater dann auch sehr zwiespältig. Natürlich liebt sie ihren Vater, erlebt ihn aber auch in anderen Rollen. Mama, ich hasse alle diese Geheimnisse. Es löst sich nichts, wenn man es nicht ausspricht. Das ist auch ein Zitat aus Ihrem Buch. Diese Geheimnisse, was sind das für Geheimnisse? Kann man das andeuten?
Es ist die Geschichte ihrer Tante, die sie rekonstruieren muss, nachdem etwas Schreckliches passiert ist und sie von der Tante keine Auskunft mehr dazu erhalten wird. Sie findet Unterlagen darüber von einem Konflikt innerhalb der Familie, von dem sie eigentlich nichts wusste, aber es spürt. Und abgesehen davon, natürlich erlebt sie ihren Vater in seiner Verantwortung neu. Und sie erlebt, und das tat mir sehr weh, dass ich sie das habe erleben lassen müssen, sie erlebt die Veränderung, die Gewalt und Folter an Menschen auslöst. Also das, was sie sucht, ist nicht das, was sie findet. Und damit muss man erst einmal klarkommen, natürlich.
Sie sprachen die Tante an. Das ist eine ganz wichtige Figur in diesem Roman, die Tante Amina. Die ist eine mutige Frau. Was macht sie für die Geschichte so bedeutend?
Amina ist eine sehr zwiespältige Person. Also sie ist sehr in sich selbst auch gebrochen auf eine Art. Aber sie ist sehr widerspenstig am Leben. Für mich war sie eigentlich eine sehr spannende, sehr interessante Frau, die ihre Schwierigkeiten hat aufgrund ihrer Vergangenheit, die, wenn man sie kennt, sehr verständlich werden, diese Schwierigkeiten, beziehungsweise diese für Madina teilweise unverständlichen Anwandlungen, die leider auch sehr klassisch sind für das, was sie erlebt hat, die ihr Leben gestalten wollte gegen den Willen ihres Vaters, gegen sämtliche patriarchale Normen, weshalb sie dann das, was ihr zustößt, mit doppelter Wucht trifft. Hätte sie sich anders benommen, hätten sie vielleicht nicht ganz so sehr ihre Schuld daran gesehen, die nicht da ist natürlich, sie ist vollkommen unschuldig.
Das sind auch ein wichtiger Aspekt in Ihrem Roman, die patriarchalen Strukturen. Unsere Familie, eine lange Reihe wartender Frauen. Ich weiß, dass ich jetzt auch eine von Ihnen bin und irgendwie weiß ich auch, dass ich nicht zum Warten geboren bin. Ich nicht, auch ein Zitat aus Ihrem Buch. Da handelt Ihr Jugendroman auch vom Schicksal eines Mädchens, das vor dem Krieg geflüchtet ist, aber auch die Geschichte einer Emanzipation. Das heißt, Madina fühlt sich in ihrer Familie mit den alten patriarchalen Strukturen sehr fremd.
Ja, und zwar einerseits, und das ist absurd, ihr Vater ist ja kein total traditioneller Mann. Er hat sich dort vor Ort schon widersetzt, mehreren Strukturen eigentlich auch. Er hat seine Tochter eigentlich sehr frei erzogen. Er besteht auch später im Buch darauf, als ihre Erinnerung, dass er sich mit seinen Nachbarn streitet, dass sie ein Recht hat darauf, auf Fantasie, ein Recht darauf hat, sich auszudrücken, was die ganz verwerflich finden. Also er ist sehr dahinter, sie eigentlich zu fördern und zum Aufblühen zu bringen. Nur als sie dann im neuen Land ankommen, kippt das. Und der versucht, sie wieder zurückzuhalten, auch weil er das Land nicht kennt, es auch nicht versteht, die Sprache nicht hat, so wie sie. Versucht, sie zurückzuhalten, dann ist sie ihm zu schnell, zu weit weg. Aber eigentlich hat sie nur das getan, was er ihr vermittelt hat. In Teil 1 sagte er schon, ich will, dass du weißt, wie du Ziele erreichst. Und sie hat sich eben zum Ziel gesetzt, dass sie hier bleibt, dass sie hier lebt, dass sie genauso leben will, wie die anderen Frauen hier leben. Er hat ihr eigentlich das Rüstzeug dafür in die Hand gegeben, aber dann, als sie es anwendet, nicht in dem Sinn, in dem er es richtig findet, eskaliert er.
Und verzweifelt auch der Vater in dieser Rolle, in dieser Überforderung. Es geht sehr viel um das Anziehen, um die Kleidung. Das passt ihm alles nicht, das ist ihm alles zu viel. Wahrscheinlich, weil ihm das ganze Leben auf einmal zu viel wird.
Sicherlich, und vor allem muss man dazu ja auch sagen, er war vorher kein Mensch, der sucht. Aber als sie ihn findet, hat er ein Alkoholproblem. Also er hat sich allein deswegen schon gewaltig geändert in seinem Vermögen, etwas zu tolerieren, zu akzeptieren oder zu verstehen. Alkoholkrank ist er nicht, weil er so lustig saufen möchte, sondern weil er schreckliche Dinge erlitten hat, für die er keine andere Medizin findet als das. Also eigentlich müsste er sehr weit hinein in eine Therapie sich einlassen, sich behandeln lassen, damit er diese Narben auch irgendwo behandeln kann, diese schrecklichen Erlebnisse.
Es wird auch klar in Ihrem Roman, alleine schafft der Mensch das nicht. Das, was wir über Madina gesagt haben, nicht? Sie braucht die Therapeutin, die Freunde. Man muss das Glück haben, andere Menschen kennenzulernen, die einem helfen. Sie haben ein Buch über den Krieg aus der Perspektive eines jugendlichen Mädchens geschrieben. Das ist eine Riesenherausforderung, ist auch immer ein großes Risiko. Wie haben Sie sich daran gewagt? Wie haben Sie da recherchiert?
Ich habe alle diese Geschichten über so lange Zeit schon im Kopf gehabt. Ich habe allerdings davor zurückgeschreckt, sie so wie in diesem Buch zu Papier zu bringen. Ich habe mindestens 6 Jahre lang für geflüchtete Menschen übersetzt, also simultan übersetzt in Therapiesitzungen und in psychiatrischen Beratungen und Sitzungen und in einem Zentrum für Folteropfer. Das heißt, ich habe leider eine reichhaltige Palette gehabt von Dingen, die im Krieg passieren dadurch und von Dingen, die ein Mensch erleiden kann, über die er hinwegkommt oder auch nicht mehr hinwegkommt. Wenn man nicht mehr darüber hinwegkommt, dann ist die therapeutische Arbeit natürlich die, dass man die Person möglichst so weit stützen kann, dass sie mit dem, was passiert ist, am besten im Rahmen ihrer Möglichkeiten umzugehen lernt. Einige unserer Patienten und Patientinnen haben gesagt, aber ich war früher ganz anders. Ich möchte so werden, wie ich früher war. Und meistens ist es einfach nicht möglich, weil da einfach zu viel passiert ist. Sie können lernen, noch einmal eine neue Person zu werden. Eine, die das, was erlebt wurde und das, was davor war, integriert. Das ist der Idealfall.
Immer auch eine Geschichte einer Verwandlung, einer Metamorphose, die auch Madina natürlich erlebt. Sie ist am Ende ein anderes Mädchen und nicht nur, weil sie in der Pubertät steckt. In dem Nachwort zu Ihrem Buch schreiben Sie, ich zitiere noch einmal, mir ist es bewusst, dass ich den Lesenden zumute, in diesen fremden Schmerz zu blicken, das Knacken des dünnen Eises zu hören, das sich Zivilisation nennt. Zitat Ende. Wie dünn ist denn das Eis, auf dem wir unterwegs sind?
Also wenn man sich jetzt gerade umsieht, sogar in Europa, es ist ein bisschen näher gekommen, das Knacken, ist es nicht besonders tragend. Es ist ganz wichtig, sich dessen bewusst zu werden, dass das, was wir hier haben, nicht geschenkt ist, nicht garantiert ist. Es kann kippen, es kann zerstört werden. Demokratie ist kein Naturzustand. Demokratie ist eine große Errungenschaft, um die man auch kämpfen muss, wo man auch harte Grenzen ziehen muss ab und zu. Weil das, was wir da haben, dieses System, das wir gerade leben, noch, dieses System ist natürlich unglaublich wertvoll. Es hat auch Anfälligkeiten, es ist vielleicht nicht ideal, aber es ist die beste Form des Zusammenlebens, die wir haben. Und das sollte uns auch entsprechend viel wert sein.
Demokratie ist nichts Selbstverständliches. Das klingt gerade aus Ihrem Mund besonders bedeutend. Sie sind in Leningrad aufgewachsen bis zum 7. Lebensjahr. Sie haben sicher auch noch Kontakt. Das muss unglaublich schmerzlich sein zu erleben, was gerade in Russland in dieser Diktatur passiert.
Ich habe das leider schon sehr lange kommen sehen. Also auch dort, wo Freunde noch lustig rübergefahren sind und gemeint haben, ach, du übertreibst und du bist eine Kassandra mit dem bösen Blick, das ist nicht so schlimm. Ich habe das geahnt und kommen sehen ab dem Moment, in dem die homosexuellen Menschen in Russland begonnen wurden, gehasst zu werden, also instrumentalisiert zu werden für eine Hasskampagne. Die waren die schwächsten Glieder der Gesellschaft, an denen hat man experimentiert und probiert. Europa hat da, glaube ich, damals nicht besonders viel gemacht. Man hat zugeschaut. Und als das passiert ist, habe ich mir gedacht, ich weiß, wo es lang geht, ich weiß, wohin es geht. Das war die Probe. Es ist natürlich nicht bei der Probe geblieben.
Also es besteht im Moment allen Grund, wenn man dorthin blickt, hoffnungslos zu sein. Gibt es trotzdem etwas, was Ihnen Hoffnung macht?
Die Weltlage lädt mich im Moment nicht besonders dazu ein, Hoffnung zu haben. Aber allein die Tatsache, dass ich schreibe und mir neue Welten einfallen lassen kann, zwingt mich wiederum, Hoffnung aufzubauen, auch dort, wo es wirklich schwer ist. Ich denke mir, noch ist nicht alles verloren. Das ist die erste Hoffnung. Wir sitzen noch nicht am Trümmerhaufen der Geschichte. Da sitzen wir noch nicht. Es kann noch sehr viel geschehen. Was Russland anbelangt, bin ich ehrlich gesagt völlig fassungslos, dass es so schnell eskaliert ist. Diese faschistischen Sprüche, die da im Fernsehen geklopft werden, die ich mir immer wieder anhöre und dann ganz entsetzt darüber bin. Und die Menschen, die keine freien Medien mehr konsumieren können und das heißt ständig unter diesem Hassregen sitzen, ungeschützt quasi von irgendwelchen Möglichkeiten. Sie haben Möglichkeiten, es ist schwierig. Es ist schwierig, es ist gefährlich. Viele Leute, die sehr kritisch waren, haben das Land verlassen. Es ist natürlich auch ein Brain Drain, kennen wir auch aus Europa in Nazi-Zeiten, dass sich manche dann zu Recht in Sicherheit gebracht haben, die Potenzial hatten, auch das, was jetzt mit Nawalny passiert ist. Auch das ist ein Zeichen von wo wir stehen. Da jetzt zu sagen, ich hätte eine Lösung, da muss ich sagen, da sinken mir die Arme hilflos hinab. Ich habe überhaupt keine Lösung dafür. Ich habe keine Ahnung, wie das jemals gut werden soll. Es kann gut werden, weil jede faschistoide Struktur hat irgendwann einmal einen Sturz erlitten. Und es kann gut werden, aber es wird verdammt viel Arbeit. Und vor allem, wie kriegt man jetzt also diese Menschen, die so unglaublich aufgehust werden und die einen Tunnelblick natürlich längstens haben, wie kriegt man die wieder dazu, normal gesellschaftlich miteinander zu kommunizieren?
Was hilft, das sagten Sie gerade, ist, Geschichten zu erzählen, Geschichten dagegen zu erzählen, Geschichten der Hoffnung zu erzählen. Ihr Buch ist ein Buch über den Krieg mit allen Abgründen, die der Krieg mit sich bringt. Aber es gibt auch Hoffnung. Der Geruch von Ruß und Rosen ist der dritte Roman über das Mädchen Madina. Am Ende ihres Romans erlebt Madina eine Lesung in ihrer Schule. Da fragt Madina die Autorin, ob das Mädchen in ihrem Roman noch glücklich werden wird. Das Mädchen in dem Roman, die Autorin geschrieben hat. Die Antwort der Autorin ist auf eine gewisse Weise sehr mitfühlend, oder?
Naja, ich wollte natürlich die Gelegenheit nutzen, mich von ihr positiv und anständig zu verabschieden, weil ich in nächster Zeit sicher keine Bücher mit Madina mehr schreiben werde. Es war mir sehr wichtig, ihr einen guten Schubs in die Zukunft zu geben. Das ist es nämlich auch, was für mich sehr wichtig ist. Wenn ich für Jugendliche schreibe oder wenn ich schreibe und weiß, dass auch Jugendliche es lesen werden. Denn ich versuche eigentlich nie nur für Jugendliche zu schreiben oder nur für Erwachsene. Ich öffne das ganz gerne. Aber wenn ich weiß, dass vor allem Jugendliche dahinter sitzen werden, dann achte ich immer darauf, dass genug Hoffnung bleibt.
Und die bleibt für Madina. Wir wissen nicht, wie es weitergeht mit ihr, aber es gibt die Hoffnung, dass sie diese Verwandlung und den Weg ins Erwachsenenleben finden wird, oder?
Ich bin überzeugt davon, dass es eine starke Frau, die wird noch andere auf ihrem Weg mitnehmen. Diese Schlussszene, wo sie sich vorstellt, wie sie mit ihrer Freundin, mit Laura, davonfliegt aus dem Fenster, das ist ja auch diese Schmetterlingswerdung natürlich, diese Verpuppung und Entpuppung aus dem Schmerz, aus der Vergangenheit in etwas Freieres. Das war mir sehr wichtig.
Vielen Dank, Julia Rabinovic. Ihr Jugendroman, Der Geruch von Ruß und Rosen, ist hochaktuell und tief bewegend. Die Autorin erzählt aus der Perspektive eines jugendlichen Mädchens eine Geschichte über die zerstörerischen Abgründe des Krieges. Einmal heißt es kurz und knapp, der Krieg ist ein Arschloch. Mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen. Es ist aber auch die Geschichte einer starken jungen Frau, die über sich hinauswächst und einen Weg ins Leben findet. Der Jugendroman Der Geruch von Ruß und Rosen ist im Hansa Verlag erschienen. Das Buch hat 240 Seiten, kostet 18 Euro. Vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön für die Einladung.